den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass im Jahre 1924 eine Mars-Epidemie herrschte, wie sie die Harburger Anzeigen und Nachrichten bezeichneten, hatten wir bereits an dieser Stelle erwähnt. Dadurch, dass der Mars der Erde so nahe kam wie lange nicht mehr, überschlugen sich die Entdeckungen und Spekulationen rund um den Nachbarplaneten. So überrascht es auch nicht weiter, dass eben jene Harburger Zeitung auch von dem Fieber infiziert war und die vermischten Nachrichten im kleinen Feuilleton in ihrer Ausgabe vom 9. September mit neuesten Erkenntnissen zur Temperatur des Mars eröffnet. Es folgen aber auch technische sowie archäologische Sensationen, historisches und eine hustende Pflanze. Rosa Loy führt uns durch diesen Kurznachrichtenparcours.
Kleines Feuilleton. Die Temperatur des Mars. Bei der Beobachtung des Mars in seiner größten Erdnähe ist auf dem Observatorium in Flagstaff in Arizona versucht worden, die Temperatur des Planeten zu messen. Mit ganz außerordentlich feinen Instrumenten, die von Dr. W. Koblenz konstruiert und hergestellt worden sind, hat dieser die Messungen vorgenommen. Danach herrschte zur Zeit der Beobachtung auf dem Mars eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 48 Grad Fahrenheit, also etwa 9,5 Grad Celsius, was darauf schließen ließe, dass auf dem Mars tatsächlich pflanzliches und tierisches Leben möglich ist. Auf der südlichen Halbkugel des Mars wurde eine Zunahme der Temperatur festgestellt, weil dort Sommer herrscht. Farbenfotografien per Telefon. Dass Bilder, also Fotografien, telegrafiert werden können, ist bekannt, wenn die Erfindung selbst auch ziemlich jungen Datums ist. Ein weiterer Fortschritt bestand darin, dass die Übermittlung auch durch den Fernseher erfolgen könnte, was an sich verhältnismäßig einfach ist, da das Verfahren darauf beruht, ein ganz engmaschiges Netz der Schnittpunkte von Linien, die durch Zahlen oder Buchstaben bestimmt sind, von der Sendestelle der Empfangsstelle zu übermitteln. Nunmehr hat man in Amerika dieses Verfahren dahin erweitert, dass auch farbige Fotografien durch den Fernsprecher versandt werden können. Wie bei dem Druck farbiger Bilder wird auch in diesem Fall verfahren, indem die drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau zugrunde gelegt werden. Der Unterschied gegen die Übermittlung von schwarz-weißen Bildern besteht also darin, dass drei verschiedene Schemas für die drei Grundfarben mit den entsprechenden Schnittpunkten telefoniert werden. Danach werden die einzelnen Platten hergestellt und dann kann gedruckt werden, wie sonst bei farbigen Bildern üblich ist. Ein interessanter Fund. Wir scheinen in einem Zeitalter der unbeabsichtigten und beabsichtigten Ausgrabung wertvoller Denkmäler aus alter Zeit zu leben. In Frankreich, Spanien, England, Amerika, China, Innerasien, Ägypten, Südafrika. Überall sind Expeditionen unter der Leitung wissenschaftlicher Sachverständiger am Werk, systematisch alte Niederlassungen freizulegen. Daneben gehen gelegentliche zufällige Funde. So wird in Belgrad zur Zeit der Grund für die Errichtung eines großen öffentlichen Gebäudes ausgehoben und dabei stieß man auf eine wundervolle Statue in reinem weißen Marmor, wie er auf dem ganzen Balkan nicht gefunden wird. Man nimmt daher an, dass sie während der römischen Besetzung des alten Kastells an der Donau von Rom dorthin gebracht worden ist. Die Statue stellt eine in ein faltiges Gewand gekleidete Frauengestalt mit einer Papyrusrolle in der Hand dar. Die Erfindung der Notenschrift. Die Musik hätte ihren Entwicklungsweg nicht vollenden können, wenn ihr nicht durch Guido von Arezzo der Boden geebnet worden wäre, den Erfinder unserer Notenschrift, der sich nach dem Kloster, in dem er erzogen wurde, in seinen Werken mehrfach auch Guido di Santo Mauro nennt. Über die näheren Lebensumstände des im Jahre 995 in der Gegend von Paris geborenen und im Kloster St. Maur de Fossé erzogenen Benediktinermönches Guido ist nichts Zuverlässiges zu ermitteln. Nach der Überlieferung hat er indessen im Jahre 1023 im Benediktinerkloster von Arezzo die noch heute gebräuchliche Notenschrift in Tonbuchstaben auf Linien entdeckt. Historisch beglaubigt ist es in jedem Fall, dass eine weitblickende, vielfach angefeindete Neuerung im Jahre 1026 die Billigung des Papstes Johann des 14. gefunden hat und damit als Norm der musikalischen Niederschrift anerkannt und in die Kirchenmusik eingeführt wurde. Bekanntlich besteht Guidos geniale Entdeckung in der Einzeichnung der 7 Fundamentaltöne auf 4 Notenlinien. Ob er außerhalb auch die 7 Töne nach den Anfangssilben der 7 Halbverse des lateinischen Verus Memorialis, ut quent laxis und so weiter, ut ro mi fa sol la si genannt hat, eine Bezeichnung, die noch in der musikalischen Weltsprache heute gang und gäbe ist, bleibt indessen zweifelhaft. Sicher ist nur, dass er sich dieser Silben bediente, um die Intervallverhältnisse eines zu studierenden Gesanges klarzumachen. Denn auch die Solmisation, das heißt der Kern der spätmittelalterlichen Musiktheorie, ist auf Guido von Arezzo zurückzuführen. Wie schon erwähnt, wurde der um die Musiktheorie und musikalische Praxis verdiente Benediktinermönch wegen seiner hervorragenden Kenntnisse und seiner genialen Erfindungen seiner Zeit von Mitbewerbern stark angefeindet. Der Neid seiner Mitbrüder zwang ihn dann auch, das Kloster Pomposa bei Ferrera zu verlassen und sich in das Benediktinerkloster zu Arezzo zurückzuziehen, von wo aus sich der Ruf seiner Gelehrsamkeit und seiner Erfindung für die Erleichterung des Gesangsunterrichts rasch verbreitete, so dass ihm die Ehre widerfuhr, vom Papst zur Erklärung seiner Methode nach Rom berufen zu werden. Guido wurde in Anerkennung seiner musiktheoretischen Verdienste im Jahre 1029 zum Prior des Camaldulenser Klosters in Avellano ernannt und starb hier mutmaßlich am 17. Mai 1050. Die hustende Pflanze. In der letzten Zeit sind in der Tagespresse wiederholt Notizen erschienen, wonach eine tropische, mit unseren Bohnen verwandte Pflanze Staub und andere Verunreinigungen durch Ausstoßen von Luft von der Oberfläche des Blattes weghustet. Die Schriftleitung des Kosmos entlarvt diese etwas abenteuerlich klingende Mitteilung als einen spaßigen Aprilscherz, der vor 24 Jahren gemacht wurde und von Zeit zu Zeit immer noch in der Presse auftaucht und ernst genommen wird. Am 1. April veröffentlichten die Münchner Neuesten Nachrichten den Scherz, der von einer französischen wissenschaftlichen Zeitschrift als wahre Tatsache übernommen wurde und dann seine Reise durch die Welt antrat.
Also schreibt uns über auf den Tag genau @postio.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.